Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt.
Verstehen, was im Land zählt, dazu zählt auch zu verstehen, was überhaupt ein Wirtschaftsminister ausrichten kann. Deswegen haben wir heute unsere Konstellation ein wenig verändert. Wir haben dem Jorgo mal die Zeit gelassen, einfach nur in Brüssel zu sein. Und wir sind zu zweit. Ich darf deshalb herzlich nach Luxemburg grüßen, lieber Christoph, schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen, lieber Thorsten.
Christoph, du warst ja selbst Wirtschaftsminister. Kommt ja selten vor, dass man mal frei die Möglichkeit hat, mit einem ehemaligen Wirtschaftsminister darüber zu quatschen, was denn ein Minister überhaupt noch an Gestaltungsspielraum hat und welche Rahmenbedingungen denn so festgezurrt sind, dass er teilweise auch gar nicht mehr das machen kann, was er für notwendig erachtet. Deshalb würden wir gerne heute in der Saarfrage mal darüber sprechen, wie ist denn diese Rolle des Wirtschaftsministers in einem Land überhaupt einzuordnen? Du warst es zwischen 2009 und 2012 Wirtschaftsminister des Saarlandes und auch stellvertretender Ministerpräsident. Das war zur Jamaika-Koalitionszeit. Und in dieser Zeit hattest du nicht nur eine gänzlich neue Landesregierung, also Jamaika gab es ja vorher noch nicht in Deutschland, sondern ja auch zum ersten Mal ein Ministeramt inne. Wie ist das denn mit diesem Gestaltungsspielraum eines Wirtschaftsministers, wenn du den in einem Satz beschreiben müsstest? Was wäre denn übertrieben und was ist realistisch?
Ich muss wirklich sagen, das kommt darauf an, weil es kommt wirklich auf die Zeiten drauf an. Es gibt Dinge, da bist du deutlich eingeschränkter, als du glaubst. Und es gibt andere Dinge, an die du vorher gar nicht glaubst. Ich war ja vorher 2 Jahre im Bundestag und ich war 5 Jahre im Saarländischen Landtag und dachte und hatte vorher auch ehrenamtlich Politik gemacht und dachte deswegen, wenn ich ins Wirtschaftsressort einziehe, dann weiß ich alles, bin ich super vorbereitet und werde auch einen super Job machen. Ob ich einen super Job gemacht habe, sollen andere beurteilen. Aber eins kann ich sagen, ich habe große Überraschungen erlebt und insbesondere diejenigen, die der Meinung sind, dass sie ohne parlamentarische Erfahrung anschließend eventuell sogar auch noch ins Kabinett einziehen könnten, ohne darauf vorbereitet zu sein, denen wünsche ich viel Erfolg.
Okay, das zeigt ja schon, dass zwischen Anspruch und Realität ja dann scheinbar doch eine Lücke klafft. Jetzt habe ich ja auch die eine oder andere Erfahrung mitmachen dürfen, saß ja auch als Regierungssprecher in dem Ministerrat des Saarlandes mit drin, weiß deshalb auch mit verschiedenen Restriktionen umzugehen. Woher kommt denn aus deiner Erfahrung heraus die Macht des Wirtschaftsministers de facto? Ist das vom Ressortprinzip, also dass man das machen darf, was ein Wirtschaftsminister machen muss? Kommt das aus dem Kabinett heraus, also weil die anderen Minister zustimmen und die Richtung mittragen? Ist es aus dem Koalitionsvertrag heraus, den vorher die Parteichefs ausverhandelt haben? Oder ist es vielleicht sogar auch eine öffentliche Erwartungshaltung?
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus vielem. Das Erste, was man sich ja nochmal vielleicht vor Augen führen muss, ist, dass die Rahmenbedingungen, die ein Land, ein Bundesland schaffen kann, für das Thema Wirtschaft sehr überschaubar ist. Insofern gibt es wenig, ich nenne das jetzt mal gesetzgeberische, regulatorische Dinge, wie die Steuern sind im Zweifelsfalle keine Landessteuern, sondern es sind entweder kommunale Steuern, also sprich beispielsweise, was das Thema Gewerbesteuer angeht, oder es sind Dinge, die auf der Bundesebene entschieden werden. Soziale Abgaben, Arbeitszeiten, viele bürokratische Punkte sind alles Dinge, die nicht auf der Landesebene entschieden werden. Wenn man es runterbrechen möchte, ganz destilliert, um das mal so zu sagen, oder ganz konzentriert, besser gesagt, dann Sind wir beim Thema Bildung und beim Thema Polizei, sind sehr viele Kompetenzen da und in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel eben im Wirtschaftsbereich, sind sehr viel weniger Kompetenzen da. Also was kannst du machen? Du kannst Gewerbeflächen ausweiten. Du kannst der beste Verkäufer des Wirtschaftsstandortes sein. Du kannst versuchen, ein nahes Ohr an der Wirtschaft zu haben, die Wirtschaft zu verstehen, was aus meiner Sicht übrigens auch ein wesentlicher Punkt ist und damit der, wenn man so will, der Botschafter sein, der dann am Kabinettstisch und bei den Kollegen für die Belange der Wirtschaft dann sein Wort einlegt und vielleicht dann eben auch mehr kann. Insbesondere dann, wenn es an Krisenzeiten geht, und das war ja die Zeit von 2009 bis 2012 sehr besonders, weil es ja diese Finanzkrise gegeben hatte und deswegen das Saarland die schlechteste Wirtschaftsentwicklung aller 16 Bundesländer im Jahr 2009 hingelegt hat. Das war jetzt nicht die Schuld von irgendeinem Wirtschaftsminister Vorgänger von mir, sondern das waren die Rahmenbedingungen. Und dann zu versuchen, die Insolvenzen, die es gab, dann zu begleiten und aus der Insolvenz wieder rauszuführen, was uns in zwei Fällen, nämlich bei Sargumi und bei Hallberg Guss, ziemlich gut gelungen ist. Da bist du dann Troubleshooter und das sind dann Dinge, die auch mit eine Rolle spielen, wo du wirklich was tun kannst. Und am Ende des Tages bist du aber auch ein bisschen für die Stimmung in der Wirtschaft verantwortlich, indem du mit der Wirtschaft und auch die Wirtschaft zugehst und indem du dort aber auch gutes Wetter machst und sagst, jawohl, wir verstehen in der Politik eure Anliegen, wir tragen die auch nach Berlin. Wir schauen auch, dass wir im Saarland nicht Blödsinn machen, weil Blödsinn kann man dann doch relativ viel im Saarland machen, indem man irgendwelche Tariftreuegesetze und andere bürokratische Dinge da noch weiter hochzieht. Also da gibt es doch durchaus die Möglichkeit, auch noch viel Mist zu machen. Und auf den sollte man natürlich verzichten. Und das ist so ein bisschen so der Rahmen, den man da hat. Aber natürlich gibt es sehr viele, die an einem ziehen. Du hast die Haushaltsbeschränkung, das Budget, du hast die Ressortabstimmung, also was ist eigentlich in deinem Ressort und was ist in anderen Ressorts. Du hast die nachgeordneten Behörden, du hast sehr unterschiedliche Interessengruppen, die an dir ziehen und was von dir erwarten. Und das ist natürlich nicht immer einfach, diese zu erfüllen. Und dann hast du noch eine Lage bei den Medien, die zunehmend weniger Zeit haben, die deswegen auch teilweise Menschen haben, die Wirtschaft nicht studiert haben, die in der Wirtschaft nicht gearbeitet haben, die bei allem persönlichen Respekt für die Journalisten den Unterschied zwischen Rücklagen und Rückstellungen nicht kennen, aber dann trotzdem die Qualität des Wirtschaftsministers einschätzen sollen, ist nicht so ganz einfach.
Danke, Christoph, für die ersten Einblicke. Welche drei Stellen haben denn deinen Kurs als Wirtschaftsminister am stärksten ausgebremst und wie bist du denn damit umgegangen?
Naja, das eine ist natürlich das, was man im Koalitionsvertrag festgelegt hat, zu dem man ja selbst auch beigetragen hat, vollkommen klar, aber bei dem ja auch immer ein bisschen die Fragestellung ist, wie kann man denn dort verhandeln? Jetzt gab es ja damals die besondere Situation, die relativ spannend war, dass die Grünen aussuchen konnten, ob sie entweder Rot-Rot-Grün machen würden oder ob sie Jamaika machen würden. Und es gab dann sowohl innerhalb als auch außerhalb der Partei viele Personen, die gesagt haben, es ist vollkommen egal, was im Koalitionsvertrag drinsteht, Hauptsache ihr verhindert diesen Lafontaine. Und das war insofern sehr spannend, weil als der Koalitionsvertrag unterschrieben war, einen Tag später haben die gleichen Leute sich bei mir gemeldet und haben gesagt, dass in dem Koalitionsvertrag irgendein Quatsch drinsteht. Und dass sie mit diesem Teil des Koalitionsvertrages nicht einverstanden waren. Ja, das Problem ist, wie gesagt, die Verhandlungsbasis bzw. die Verhandlungsmacht, die eindeutig bei den Grünen auf der einen Seite gewesen ist. Und wenn es jetzt in Anführungszeichen egal ist, was wir zur Fuchsbejagung in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben und es wichtiger ist, Oskar Lafontaine zu verhindern, und anschließend die gleichen Leute sagen oder meinetwegen nicht nur zur Fuchsbejagung, sondern auch bei dem Thema Raucher, ja, ihr könnt aber doch jetzt nicht sämtliche Raucherkneipen im Saarland abschaffen. Da muss man natürlich sagen, du musst dann irgendwann eine Entscheidung treffen und musst dich für A oder B entscheiden. Und es gab eben so ein paar Dinge, die für die Grünen sehr, sehr nicht verhandelbar gewesen sind. Und da musst du eine Abwägungsentscheidung treffen. Und natürlich sagt der Externe immer, ja, die wollten unbedingt an die Macht und so weiter und so weiter. Also der erste Punkt, der mal nochmal festzustellen ist, ist, als Fraktionsvorsitzender verdienst du das Gleiche wie als Minister. Also das heißt, finanziell ist das keine Verbesserung. Worum es geht, ist die Fragestellung, die wir ja auch hier in diesem Podcast besprechen, jetzt die Gestaltungsmöglichkeiten, die du hast, die natürlich als Minister eine ganz andere ist oder sind als diejenigen, wenn du nur Fraktionsvorsitzender bist. Also insofern, wie gesagt, nochmals der Koalitionsvertrag natürlich ein Thema. Das zweite ist, du hast eine Budgethoheit des Parlaments. Das heißt, das Parlament legt eben fest, wofür Dinge ausgegeben werden können. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, Vorschläge zu machen aus deinem Ressort. Du sagst dann, wofür du das Geld ausgeben möchtest. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch im Parlament dann Wünsche, Dinge anzupassen und von rechts nach links zu verschieben. Das Parlament will ja nicht nur ab nicken, sondern möchte ja auch selbst gestalten und hat de facto wirklich sehr wenig Gestaltungsmöglichkeit, wenn man ehrlich ist. Also die wenigen Gestaltungsmöglichkeiten dann dem Parlamentarier noch zu entziehen, ist ja dann an der Stelle auch menschlich schwierig, denn auf der anderen Seite möchtest du ja als Minister auch von den Parlamentariern Unterstützung haben. Also das ist ja auch dann immer ein Nehmen und ein Geben. Und ist deswegen auf der Ebene durchaus nicht ganz so einfach. Und dann ist eben die dritte Geschichte, dass du Verträge, die deine Vorgänger gemacht haben, dass du an die alle gebunden bist. Also teilweise sind das ja sehr langfristige Verträge. Und wir hatten damals die Situation, dass wir Gondwana insofern kritisch gesehen haben, weil wir der Meinung waren, dass dem Investor zu viele Zugeständnisse gemacht worden sind. Und dann erbst du die Verträge, gegen die du vorher gewettert hast. Und ich war gefühlt 3 Wochen Wirtschaftsminister. Dann kam der Investor und sagte, ja, er wird den Vertrag gerne sogar nochmal nachbehandeln und er würde aussteigen. Und da aus unserer Sicht die Verträge so schlecht gemacht worden sind, dass es gar keine Möglichkeit gab, den daran zu verhindern, die Brocken hinzuschmeißen, musstest du dann versuchen, aus der Situation das Beste rauszuholen. Und das ist dann in der Öffentlichkeit nicht immer ganz einfach. Da steht also dann jemand, der die ganze Zeit gegen Gondwana gewettert hat und der dann aber zum Schluss Gondwana rettet. Was ist das denn da? Ja, naja, weil aus der Sicht von dem, was ich dann geerbt habe, ich ja die Perspektive haben muss, ich muss ja das Beste fürs Land rausholen und nicht irgendwelche Dinge zerstören. Und das immer zu transportieren, ist dann eben auch nicht ganz einfach. Und wenn ich noch einen vierten dazu tun darf, dann ist es aus meiner Sicht schon die Macht der Medien, die aus meiner Sicht dadurch, dass sie teilweise, ich möchte niemandem zu nahe treten, es gab tolle Journalisten, die ganz toll in den Themen drin waren. Beispielsweise der Peter Bilder von der Saarbrücker Zeitung. Ich habe selten einen Journalisten erlebt, der inhaltlich so stark in den Wissenschaftsthemen drin gewesen ist, der sich dafür so interessiert hat, der gleichzeitig fair und kritisch war wie er. Es gab auch andere. Es gab aber eben auch welche, die inhaltlich nichts auf der Pfanne hatten und die deswegen auf dem Niveau ja, hat irgendjemand schön geputzte Schuhe oder ist irgendjemand bei irgendeiner Veranstaltung präsent, dass das wichtiger war als die Fragestellung einer wirklichen Performance eines Wirtschaftsministers?
Vielleicht noch zur Einordnung für diejenigen, die mit dem Begriff wenig anfangen können. Gondwana ist ein Dinosaurierpark in Landsweiler-Rheden im Landkreis Neunkirchen. Und dort gab es in der Entstehung diverse Turbulenzen. Jetzt läuft der Park und es ist wie immer, sobald ein Projekt erst einmal läuft, dann sind auch die Kritiker wieder stumm. Welche Entscheidung, Christoph, kannst denn nur du treffen? Und Staatssekretäre oder auch Behörden nicht. Also welche Macht steht denn dem Minister zu, ein Machtwort zu sprechen?
Ja, das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Struktur ab, um die es geht. Aber nur mal als Beispiel, wir hatten ja die Situation, um da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei der Insolvenz, die um Sargumi gelaufen ist. Und da gab es drei Interessenten für Sargumi und wir haben dann versucht zu sehen, welche dieser Interessenten denn ein potenzieller Übernehmer wirklich sein könnte. Und das Problem aus Seiten der Gläubiger ist, die Gläubiger haben ja Kredite gegeben und wollen dann einen Übernehmer haben, der so viel wie möglich dafür zahlt, damit ihre Kredite zumindest zum möglichst hohen Prozentsatz bedient werden können. Dass die auf einen Teil im Zweifelsfall verzichten müssen, ist vollkommen klar. Und dann hatten wir die Situation, dass von den dreien, die angeboten haben, dass einer de facto unter Zerschlagungswert angeboten hat. Also Zerschlagungswert ist, wenn du ein Unternehmen nimmst und die einzelnen Vermögensgegenstände einzeln verkaufst. Also du verkaufst jeden Computer und jeden Tisch und jeden Stuhl und natürlich auch sämtliche anderen Vermögensgegenstände, die diese Firma hat. Wenn also ein Unternehmen unter Zerschlagungswert verkauft, dann wäre es aus Sicht der Gläubiger besser, das Unternehmen würde zerschlagen werden, aber dadurch würden natürlich die Arbeitsplätze wegfallen. Also das ist aus wirtschaftspolitischer Sicht nicht das, was du gerne möchtest. Also möchtest du nicht, dass dieser zum Tragen kommt. Dann hatten wir einen zweiten Investor, der die Sicherheiten nicht vorlegen konnte, also das die Finanzierung wäre wahrscheinlich nicht sicher gewesen. Und dann hattest du einen dritten, der zum Schluss dann zum Tragen gekommen ist, der ein chinesisches Unternehmen gewesen ist. Und jetzt stelle man sich eben das Jahr 2010 im Nordsaarland, im doch eher strukturkonservativen katholischen Nordsaarland vor, bei dem mehrere hundert Arbeitnehmer sich dann die Frage stellen, wollen Sie denn Mitarbeiter direkt oder indirekt eines chinesischen Staatsunternehmens werden? Und da gab es große Angst. Und das so zu begleiten, dass am Ende des Tages die Arbeitnehmer mitgemacht haben, das war beispielsweise ein Punkt, den du nur durch persönlichen Einsatz und durch Überzeugungsarbeit dann persönlich auch hinbekommst. Gewisse Personalentscheidungen kannst auch nur du treffen, insbesondere in deinem näheren Umfeld. Auch da beispielsweise einen Staatssekretär auszusuchen oder gegebenenfalls einen Staatssekretär zu entlassen. Büroleitung, solche Sachen gehen im Endeffekt nur von dir aus. Und am Ende des Tages ist es auch so, es gibt in den Koalitionsverhandlungen immer eine Nacht der langen Messer. Das heißt, vorher gibt es Arbeitskreise, bist du in größerer Runde unterwegs, aber am Ende müssen dann die Chefs ran. In dem Fall waren es halt drei, weil es halt eine Dreierkonstellation gewesen ist. Und die müssen dann die letzten offenen Fragen, die Ressortverteilung und diese Dinge dann miteinander auskaspern. Und das ist dann insofern eine schwierige Sache, weil du natürlich nur das verhandeln kannst, wo du weißt, dass da geht deine Partei am Ende des Tages mit. Denn man stelle sich vor, du gehst da rein und verhandelst irgendwas und anschließend sagt die Partei, nee, da sind wir nicht einverstanden mit. Naja, dann würde das natürlich die Logik einer Koalition auf den Kopf stellen, denn du kannst ja nicht mit der ganzen Partei verhandeln. Du musst ja mit irgendjemandem aus der Partei verhandeln, der dann auch die, wenn man das so sagen möchte, die License to negotiate hat und dann die Möglichkeit auch haben muss, einen Abschluss zu machen. Das war beispielsweise bei den Grünen in der letzten Legislaturperiode, nach allem, was ich gehört habe, sehr schwierig, dass sowohl Frau Baerbock als auch Herr Habeck ganz häufig zwar offiziell eine License to negotiate gehabt haben, aber anschließend, wenn sie dann zu ihren Grünen gegangen sind, die Fraktion gesagt hat, nee, den Quatsch, den ihr da verhandelt habt, den machen wir nicht mit. Und das teilweise eben dazu geführt hat, dass gar keine Entscheidungen getroffen worden sind. Und dann gilt natürlich aber der alte Satz, pacta sunt servanda, ich muss mich schon auch auf das verlassen können, was jemand anderes gesagt hat. Also eine Zusage in inhaltlicher Art oder in einer personellen Art, die muss natürlich dann auch eingehalten werden. Also insofern hat Politik auch sehr viel mit Menschen zu tun, die sich in die Augen schauen und dann sagen, okay, das ziehen wir jetzt gemeinsam durch.
Eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich habe mir nämlich überlegt, wie bringen wir denn mal zusammen, welche wirklichen Hebel ein Wirtschaftsminister in einem Bundesland hat. Und habe mir überlegt, welche Instrumente stehen ihm denn zur Verfügung. Ich habe mir mal folgende Instrumente ausgewählt. Das ist das Thema Geld. Also erstens Geld, Förderkulisse, Subventionen. Zweitens das Thema Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Drittens das Thema Personal. Viertens Ansiedlungen, also welche Unternehmen ziehe ich denn in die Region und geht das überhaupt noch? Fünftens, wie viel kann ich für oder gegen die Regulierung tun? Und sechstens, ja, die Kommunikation, also mein Lieblingsthema. Inwiefern habe ich denn mit der Kommunikation einen Hebel? Das sind jetzt derer sechs Instrumente aus der Praxis. Welche davon hältst du denn für wie wirksam?
Also können Sie ja mal durchgehen. Ohne Moos nichts los, schon vollkommen klar. Nichtsdestotrotz haben wir ja gesehen, gerade in den letzten Monaten und Jahren, dass die Subventionspolitik eben nur sehr eingeschränkt funktioniert. Also wir haben es bei Wolfspeed gesehen, wir haben es bei Esbold gesehen, wir haben es an anderer Stelle gesehen. Einfach nur Scheckbuchpolitik zu machen, wird nicht funktionieren. Das tun andere auch und dann bist du unter Umständen in einem Subventionswettbewerb. Jetzt ist es so, dass wir europäische Richtlinien haben, deswegen kannst du auch nicht machen, was du willst. Also du kannst Unternehmen nicht einfach geben, was nach deinem Gutdünken ist. Und außerdem stellt sich ja schon auch die Frage, die wir auch in einem anderen Podcast schon mal diskutiert haben, gibt es gute Arbeitsplätze und schlechte Arbeitsplätze? Warum soll ein Malermeister, wenn er einen Arbeitsplatz schafft, weniger Geld kriegen als ein Chip-Hersteller, um jetzt mal irgendwie was zu sagen. Da kann man Argumente für finden, aber trotzdem ist das schwierig. Also ja, du brauchst Geld, außer jeder Frage, aber Geld alleine wird es definitiv nicht wuppen, denn am Ende des Tages kommt ein Unternehmen ja nur hierher. Ich meine, die Sache muss man ja noch mal relativ einfach sich ja vor Augen führen. Ein Unternehmen unternimmt etwas, weil es am Ende des Tages Geld verdienen möchte. So, wie schafft es das? Indem es Bedürfnisse befriedigt. Also die Geschichte, die ja teilweise bei Linken der Fall ist, die sind bereit, alles zu machen und sind ja bereit, irgendwie ihre Großmutter zu verkaufen. Am Ende entscheidet ein Kunde, ob er bereit ist, Geld zu bezahlen für ein Produkt oder eine Dienstleistung, die ein Unternehmen zu einer Qualität anbieten kann und bitte zu einem Preis anbieten kann, sodass der Kunde was davon hat, wenn er es kauft und das Unternehmen was davon hat, wenn es verkauft. Das ist mal sehr einfach gesagt, aber häufig vergessen, die Rahmenbedingungen, die wir in der Wirtschaftspolitik oder in der Wirtschaft grundsätzlich haben. So, und dann kann natürlich eine Subvention helfen, die die Kostenstruktur runterzusetzen. Aber das ist ja eine One-Shot-Geschichte und diese One-Shot-Geschichte ist dann am Ende des Tages nicht nachhaltig. Und deswegen, wie gesagt, habe beispielsweise S-Volt und Wolfspeed und andere nicht funktioniert. Zweite Sache, die du natürlich tun kannst und die du brauchst, ist, du brauchst Fläche. Also wenn du insbesondere Produktionsunternehmen ansiedeln möchtest, brauchst du attraktive Flächen, die von der Verkehrsinfrastruktur gut angebunden sind, die groß genug sind, die günstig genug sind, die entsprechenden Stromanschlüsse und entsprechenden Highspeed-Internetanschlüsse haben, denn auch damit konkurrierst du natürlich mit anderen. Und das ist eben auch ein wesentlicher Punkt an der Stelle. So, die dritte Frage, die du hast, das ist das Thema der bürokratischen Rahmenbedingungen. Da kannst du im Saarland relativ wenig tun, aber du solltest natürlich trotzdem so weit wie möglich da die Dinge verhindern, dass da zusätzliche bürokratische Hindernisse aufgebaut werden. Die meisten bürokratischen Hindernisse sind aber auf kommunaler Ebene oder auf der Bundesebene. Und damit sind wir auch bei dem Thema der Genehmigungen, bei denen das mehr oder weniger auch so ist. Viele Genehmigungen liegen auf kommunaler Ebene oder auf der Bundesebene. Also, aber natürlich gibt es auch einige, die auf der Landesebene sind und da kannst du natürlich durchaus schon das eine oder das andere auch machen. Und am Ende des Tages ist das Thema Kommunikation extrem wichtig. Was aber dazu kommt und was vielleicht in den 6 Punkten nicht der Fall war, das ist das Thema Forschungslandschaft, das ist das Thema Bildungslandschaft. Da ist einiges möglich, in Wertschöpfungsketten zu denken, die Verknüpfung zwischen dem, was in der Wirtschaft und was in der Wissenschaft an Hochschulen, an Forschungsinstituten möglich ist. Das ist durchaus ein Punkt, der wichtig ist. Und deswegen bin ich immer wieder bei meiner alten Sache, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzulegen. War ja ehrlicherweise nicht meine Idee, habe ich ja geerbt. Aber das war eine sehr intelligente Idee der Vorgängerregierung, das anschließend aus Ressortgründen oder aus politischen Proporzgründen das wieder auseinanderzuziehen, war ehrlicherweise keine besonders intelligente Idee. Und jetzt die absolute Mehrheit der SPD hätte ja alle Möglichkeiten gehabt, das wieder zusammenzufügen, hat es aber nicht getan. Und deswegen ist das Wissenschaftsministerium jetzt leider im Finanzministerium und nicht im Wirtschaftsministerium, wo es aus meiner Sicht eigentlich hingehören würde.
Da sind wir uns ja schon einer Meinung, ist ja schon immer einer Meinung gewesen. Wenn ich mir es aussuchen könnte als Wirtschaftsminister, ich hätte im Haushalt, ich weiß jetzt, 1 Milliarde Euro weniger, ich sage jetzt bewusst eine hohe Zahl, 1 Milliarde Euro weniger, hätte aber dafür 50% schnellere Verfahren. Wofür würdest du dich entscheiden? Weniger Geld oder schnellere Beschleunigung?
Ich würde mich für die schnelleren Verfahren am Ende des Tages entscheiden, denn die schnelleren Verfahren sind etwas, was dauerhaft wichtig ist. Wir sehen auch an anderer Stelle schon, dass das Thema Subvention, was ja dann auch, das sind dann maximal meistens 20% normalerweise, es sei denn, dass wir diese Ausnahmedinge gehabt haben, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, also auch beim Stahl oder eben bei den Chipsfabriken oder sonst irgendwie, dass das da höher gewesen ist. Aber ansonsten sind wir da bei maximal 20%. Das kann es am Ende des Tages, wie gesagt, nicht sein. Wir müssen als Bundesland, und deswegen würde ich mir das eigentlich auch erwarten, eine Digitalisierungsoffensive machen. Denn welches Bundesland könnte am schnellsten denn werden von allen Bundesländern? Dass das nicht Nordrhein-Westfalen sein kann, sondern dass es andere sein müssen, sehe ich auf jeden Fall so. Und das Saarland könnte das aus meiner Sicht. Wir haben auch relativ viel Kompetenz hier vor Ort an der Stelle. Wir sind von einer überschaubaren Größe. Also insofern das Thema Digitalisierung, Good Governance, schnelle Verfahren, schnelle Genehmigungsverfahren wäre aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, den man in unserem schönen Bundesland umsetzen müsste.
Passend dazu, wenn wir darüber sprechen, wie man dann Erfolg messen kann und wenn wir aus der Wirtschaft heraus mal die KPIs auf die Politik übertragen wollen, siehst du denn, ich weiß nicht, drei KPIs so als härteste Indikatoren von Wirtschaftspolitik in einem Land? Worauf kommt es an? Bruttowertschöpfung? Ist es eine Erwerbsquote? Worum geht's?
Also ich glaube schon, dass es natürlich im ersten Schritt um die Fragestellung des Wirtschaftswachstums geht. Und Wirtschaftswachstum bedeutet ja einfach, dass mehr produziert und mehr konsumiert wird. Insofern ist das Wirtschaftswachstum für mich im ersten Schritt die wichtigste. Wir sind dann aber relativ schnell dabei, dass wir pro Kopf reden müssen. Denn natürlich ist es so, dass ich habe das gestern mir nochmal angeguckt, wir mittlerweile eine Situation haben, wo wir in Deutschland bei, ich glaube, 55.000 US-Dollar im Durchschnitt liegen pro Kopf. Wir liegen in der Schweiz beim Doppelten und wir liegen in Luxemburg fast beim Dreifachen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das liegt unter anderem in Luxemburg auch daran, weil die relativ viele Einpendler haben. Nichtsdestotrotz ist eben die Wirtschaftskraft pro Einwohner dann am Ende das, was extrem wichtig ist. Und dann kommt natürlich auch die Fragestellung der Beschäftigung hinzu. Denn wenn wir jetzt mal versuchen, das platt zu sagen, wir gucken uns das Sozialsystem an und sagen, diejenigen, die über 65 sind, die sind zum ganz hohen Prozentsatz entweder nicht mehr in der Lage oder dürfen nicht mehr zum Bruttoinlandsprodukt und zu den Sozialsystemen beitragen, zumindest mal als Produzenten. Diejenigen unter 20 tun es auch nicht. Und diejenigen zwischen 20 und 65, die entweder krank sind oder es nicht wollen oder es nicht können, tun es auch nicht. Dann stellt man sich irgendwann die Frage, wenn wir 1 Million Einwohner haben, wie viel im Saarland, wie viel sind denn bereit und in der Lage, in dieses System einzuzahlen, damit die anderen davon profitieren? Und wenn wir jetzt ganz ehrlich miteinander umgehen, dann müssen wir ja auch noch sämtliche Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienst davon auch noch abziehen. Nicht, weil die nichts arbeiten würden und weil die nichts leisten würden. Ganz im Gegenteil. Extrem wichtig. Polizisten, Lehrer, Verwaltungsangestellte. Denn ohne Verwaltungsangestellte haben wir dann auch nicht die Genehmigungsverfahren, die wir brauchen. Aber trotzdem muss ja das bezahlt werden von den Steuergeldern, von der Person, die nicht im öffentlichen Dienst arbeitet. Und wenn wir das dann runterbrechen, dann kommen wir leider zu einem Prozentsatz von Angestellten und Arbeitern, die in der Privatwirtschaft arbeiten und die deswegen alles andere finanzieren, was zunehmend ungesund ist. Und deswegen wäre das für mich auch ein KPI, über den wir mal nachdenken sollten.
Was von dem, was ein Wirtschaftsminister macht, ist denn Glück, Können oder Timing? Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein.
Da stellt sich ja fast die Frage, ob Timing nicht auch Glück ist. Jetzt gibt es natürlich auch den schönen Satz, ein guter Feldherr hat auch Fortune. Insofern geht es nicht ohne Glück. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, denn es gibt ganz viele Rahmenbedingungen, auf die du keinen Einfluss hast. Das ist die Weltwirtschaft. Das sind Dinge, die in Berlin passieren. Das sind Dinge, die in den Headquarters entschieden werden, auf die du unter Umständen keinen Einfluss hast. Also, das sind dann einzelne Personen, die sich als Glücksfall für dieses Land erweisen und die dann Unternehmen, ganz tolle Unternehmen in diesem Lande kreieren. Das sind Dinge, von denen du auch abhängig bist. Aber natürlich kannst du die Wahrscheinlichkeit für Glück erhöhen, dadurch, dass du kompetent bist, dadurch, dass du in einer anderen Form mit den Menschen aus der Wirtschaft redest und sie abholst. Denn auch das ist ja klar. Wirtschaft ist am Ende auch viel Psychologie. Und wenn du deinem Gesprächspartner, deinem potenziellen Investor oder auch einem Geschäftsführer, einem Unternehmer in der Lage bist, ein gutes Gefühl zu geben, weil du ihn verstehst, weil du weißt, welche Probleme er hat bei der Frage, kriegt er eine Finanzierung oder kriegt er eine Finanzierung nicht, geht er ins Risiko, geht er nicht ins Risiko, ist er bereit, eine private Bürgschaft abzugeben, um einen Kredit abzusichern. Kriegt er die richtigen Mitarbeiter? Findet er für sein neues Produkt dann den Markt, der dann funktionieren kann? Und all diese Punkte, die zunehmend eine Rolle spielen, bis zu sehr menschlichen Fragestellungen, die einem als Unternehmer natürlich auch passieren. Du hast Mitarbeiter, deren Partner beispielsweise krank sind. So, natürlich, wenn du nicht vollkommen empathielos bist, bedeutet das auch, dass du dem Mitarbeiter dann vielleicht auch sagst, okay, du kannst früher gehen, du kannst mehr von zu Hause arbeiten, du kannst, nimm dir mal 2 Wochen, 3 Wochen frei oder wie auch immer. So, aber was passiert? Solche Situationen habe ich ja bei mir im Unternehmen auch. Was passiert, wenn der Partner längere Zeit krank ist? Was passiert, wenn sich das nachhaltig auf die Performance des Mitarbeiters auswirkt? Was passiert, wenn andere Mitarbeiter kommen und sagen, ich verstehe das ja, dass der einen kranken Partner hat oder ein krankes Kind hat? Aber die Geschichte läuft jetzt schon seit einem halben Jahr und ich muss seit einem halben Jahr das Doppelte arbeiten. Der kriegt das nicht mehr auf die Kette und der steht vollkommen neben sich. Wie gehst du mit solchen, ich sage jetzt mal, ungelösten Konfliktsituationen um? Das macht ja auch mit dir als Unternehmer irgendwas, weil du eine Verantwortung gegenüber dem einzelnen Mitarbeiter hast. Aber du hast natürlich auch eine Verantwortung gegenüber dem Rest deiner Truppe. Du hast eine Verantwortung gegenüber deinem Kunden, der sich unter Umständen über den Mitarbeiter beschwert. Also das Unternehmertum ist so viel mehr als das, was häufig auf der ersten Seite der Bildzeitung oder meinetwegen auf Parteitagen der Linkspartei beschrieben wird. Aber wenn du dieses selbst erlebt hast und dieses Gefühl dann an der Stelle auch einem Unternehmer geben kannst, dann hast du natürlich eine Brücke gebaut und ein Vertrauen gebaut, was dann auch die Möglichkeit dir gibt, dass das Saarland sich anders aufstellt, als das zum heutigen Zeitpunkt der Fall ist.
Brücken bauen ist ein gutes Stichwort auch für das, was wir mit der Saarfrage verstehen, was im Land zählt, ja auch bewirken wollen, mal transparent zu machen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Heute haben wir uns damit auseinandergesetzt, inwiefern der Wirtschaftsminister denn Gestaltungsspielraum hat, wo er denn Grenzen genuin gesetzt bekommt, weil das System ist, wie es ist. Christoph, ich hätte zum Abschluss noch eine Frage, nämlich wenn du heute nochmal anfangen würdest als Wirtschaftsminister, welche eine Fähigkeit würdest du zuallererst lernen wollen?
Echtes Zuhören. Denn der Politiker hat natürlich häufig den Reflex, dass er extrem viel quatscht. Und wir haben das insbesondere beispielsweise bei einem Bundeswirtschaftsminister mitgekriegt, der null Ahnung hatte und deswegen im Abstrakten extrem viel gelabert hat, was ich vom Gefühl her mitbekomme, dass die Leute da keine Lust mehr zu haben und dass die Leute das Gefühl haben wollen und nicht nur das Gefühl haben wollen, es nimmt sie jemand ernst. Und wenn wir Menschen ernst nehmen, das betrifft nicht nur die Wirtschaftspolitik, sondern das betrifft sicherlich viele Felder der Politik, dann sind wir in einer anderen Logik. Dann können wir sehr viel lernen in dieser komplexen Welt und können dann auch echte Dienstleistungen am Bürger machen. Denn unterm Strich bedeutet Politik ja eben Dienstleistungen am Bürger zu vollbringen. Du bist der erste Dienstleister für den Bürger. Als das solltest du dich als Politiker verstehen.
Echtes Zuhören. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis hierhin echt zugehört habt. Wir melden uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von der Saarfrage. Lieber Christoph, dir vielen lieben Dank für die wunderbaren Einblicke.
Sehr gerne. Vielen Dank euch.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@trico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.